Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane. Schönen guten Tag. Die Stimmung ist elektrisiert in Grünheide und der Grund ist der Elektroautobauer Tesla. Bei einer Anhörung von Kritikerinnen und Kritikern der geplanten Autofabrik gab es Zoff. Außerdem bis 14 Uhr Themen bei uns. Die Welt steckt in der Krise, doch die Aktienkurse steigen. Wie entwickeln sich Vermögen in der Corona-Pandemie? Und illegale Leiharbeit in der Fleischindustrie, was hinter den Razzien steckt. Vereinzelung ist das Gebot der Stunde und wo geht das besser als auf einsamen Landstraßen, in der Natur oder auf abgelegenen Parkplätzen am Meer. Und so ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen in diesem Jahr Urlaub mit dem Wohnmobil machen wollten. Darauf deuten zumindest die Zulassungszahlen hin. Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert nutzt die vermeintliche Gunst der Stunde und geht heute an die Börse. Frage an unsere Reporterin in Frankfurt, Claudia Werle. Wie muss man sich das vorstellen, wenn ein Wohnmobilhersteller an die Börse kommt?
Ja, es ist wirklich ein Börsengang unter Corona-Bedingungen. Und wenn man das berücksichtigt, es waren heute Morgen wirklich sehr, sehr viele Menschen hier im Börsensaal auf dem Platz vor der Börse, große Wohnmobile und Wohnanhänger. Ja, und ich habe mir so ein paar Fahrzeuge ein bisschen genauer angeschaut. Mit einfachem Camping hat das wirklich nichts mehr zu tun. In vielen Fahrzeugen, da ist ein richtiges Bad drin, eine Küche. Wer will, kann sich bei großen Fahrzeugen sogar eine Waschmaschine einbauen lassen. Im hinteren Teil, da ist Platz für Fahrräder. Das alles richtig nobel, auch vom Material her. Ja, und Wolfgang Speck, der Firmenchef von Knaus Tabbert, heute am Tag des Börsengangs richtig begeistert.
Wir sehen immer mehr jüngere Menschen auch, die sich begeistern für Caravaning. Wir betreiben die Mietplattform Rent & Travel mit sehr viel Erfolg. Mittlerweile, wir sind die Nummer 1 in Deutschland, was Mietstationen betrifft. Und wir sehen dort, dass die Kundengruppe, 50% der Buchungen aus der Kundengruppe, aus der Altersgruppe zwischen 18 und 34 Jahren kommt. Insofern auch dies ist ein Trend, der unterstützt. Die Leute wollen auch gern heimatnah Tourismus machen. Auch das ist eben eine Urlaubsform, die wir mit Caravaning sehr gut bedienen können.
Der Firmenchef also begeistert. Dennoch, es war ein Börsendebüt mit Hindernissen. Der Ausgabepreis für die neuen Aktien lag am unteren Ende der Preisspanne. Das Volumen der Emission musste zurückgenommen werden. Kurz vor der Sendung habe ich mit Professor Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance and Management über diesen Börsengang gesprochen. Die schlechte Tonqualität seiner Antworten bitte ich zu entschuldigen. Zunächst wollte ich wissen, woran liegt es denn, dass es ein Börsengang mit Hindernissen war? Professor Schallast begründet das damit, dass ein Finanzinvestor Kasse machen wollte und dass nur ein Teil des Erlöses aus dem Börsengang in die Firmenkasse fließt.
Und das weiß natürlich die Börse, das wissen institutionelle Anleger und waren deshalb zurückhaltend. Man kann auch vermuten, dass möglicherweise ein Verkauf an einen Strategen nicht funktioniert hat und der Börsengang insoweit die zweite Wahl war. Nichtsdestotrotz ist es schön, einen Börsengang in diesen Zeiten zu sehen.
Wohnmobile zu kaufen scheint interessanter zu sein, als in einen Wohnmobilhersteller zu investieren.
Die starke Nachfrage nach Wohnmobilen ist ja stark verbunden mit der Corona-Krise. Ob der Trend davor so stabil war, weiß ich gar nicht. An sich kennen wir Deutsche Wohnmobile eher aus unseren Urlauben in USA und Kanada. Aber ich bin mir sicher, dass auch wenn wir die Corona-Krise überwunden haben, Wohnmobile viel, viel populärer sein werden, als die davor waren. Und dass immer mehr diese Art des Urlaubs, das ja sehr, sehr, sehr sicher ist, gilt ja ähnlich auch für Yachten und ähnliche, sage ich mal, Reiseformen, wo man eben in der kleinen Gruppe zusammenbleiben kann.
Das ist aber für Leute mit viel Geld, denn solche Wohnmobile sind sehr teuer.
Wobei man sagen muss, dass diese Wohnmobilkultur, etwa auch in den USA, eben nicht nur mit viel Geld zusammenhängt, sondern dass eine Investition getätigt wird, ähnlich wie in ein Einfamilienhaus. Und das bedeutet eben auch, dass sich diese Investition über viele, viele Jahre dann wieder rentiert. Also ich vermute mal, dass der Wohnmobiltrend nicht nur die Vermögenden ergreifen wird.
Wir haben noch über das Unternehmen selbst gesprochen. Knaus Tabbert hat ja eine ziemlich bewegte Geschichte hinter sich. Das Unternehmen war schon mal pleite, wurde dann von einem niederländischen Finanzinvestor aus der Insolvenz heraus gekauft. Heute ist Knaus Tabbert die Nummer 3 in Europa. Eine solche Restrukturierung sei eine typische Vorgehensweise von entsprechend spezialisierten Finanzinvestoren, sagt Professor Schallast. Und er findet das gut, wenn ein Unternehmen, das einmal in einer sehr schwierigen Lage war, sich auch wieder daraus herausgeführt werden kann. Nach Ansicht von Professor Schallast gibt es hier in Deutschland auch viel zu wenig solcher Geschichten. Gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir mehr solche Beispiele. Ja, und so gesehen ist seiner Meinung nach der Börsengang doch eine Erfolgsstory.
Ja, an der Tonqualität arbeiten wir nochmal, aber trotzdem danke für die Einschätzungen zum Börsengang von Knaus Tabbert, dem Wohnmobilhersteller. Frau Welle, schauen wir noch auf andere Firmen. Die Deutsche Post und Verdi haben sich für einen Tarifabschluss für die 140.000 Beschäftigten geeinigt. Details gibt es erst heute Nachmittag. Wie kommt die Nachricht grundsätzlich an?
Gut, man darf sich über höhere Löhne freuen. Post und Gewerkschaft hatten sich zuletzt im Frühjahr 2018 auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Dieser hatte eine Lohnerhöhung in Schritten von 3% und von weiteren 2,1% festgeschrieben. Sie haben es gesagt, Details zur aktuellen Tarifeinigung gibt es erst am Nachmittag. Aktien der Deutschen Post sind aber mit 1,5% schon deutlich im Plus.
Die Deutsche Bank muss laut einem Urteil nicht für Steuerschulden aus Cum-Ex-Geschäften der Hamburger Privatbank MM Warburg mithaften. Wie ist die Reaktion bei Ihnen?
Bei diesen umstrittenen Aktiengeschäften haben Investoren eine Gesetzeslücke genutzt. Rund um den Dividendenstichtag wurden Aktien mit und ohne Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten ziemlich schnell hin und her gehandelt, sodass am Ende überhaupt nicht mehr klar war, wem die Aktien überhaupt gehört haben. Der Fiskus hat dann Kapitalertragssteuern erstattet, die überhaupt nicht gezahlt worden waren. Europaweit soll sich der Schaden auf mehr als 55 Milliarden Euro belaufen. Die Deutsche Bank soll als Depotbank des Verkäufers in mehr als 400 Aktientransaktionen verpflichtet gewesen sein, Kapitalertragssteuer an das Finanzamt abzuführen. Das Landgericht Frankfurt hat aber daran festgehalten, dass allein MM Warburg die Steuern schulde. Gut, gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden. Aktien der Deutschen Bank sind heute jedenfalls 2% im Plus.
Daimler will im Rahmen seines Sparkurses am Konzernstammsitz in Stuttgart unter Türkheim nach Betriebsratsangaben bis zum Jahr 2025 rund 4.000 Stellen abbauen. Was machen die Autowerte heute?
Gut, man müsse die Kosten optimieren, um die Rentabilität des Unternehmens zu sichern, wird argumentiert. Daimler selbst schreibt ja tiefrote Zahlen, im zweiten Quartal rund 2 Milliarden Euro Verlust, weil weltweit Fabriken stillstanden, Autohäuser geschlossen werden mussten und auch viele andere Unternehmen nicht arbeiten konnten und auch keine Lastwagen konnten. Da sind Absatzzahlen einfach eingeknickt. Daimler wollte den Gürtel sowieso enger schnallen und durch Corona hat sich die Lage noch einmal verschärft.
Und was macht heute der DAX insgesamt?
Der steigt den ganzen Tag schon. Aktuell sehen wir ein Plus von 1,5%. Der DAX jetzt bei 12.795 Punkten. Von Konjunkturseite sind erfreuliche Nachrichten gekommen. Die Verbraucher sind nämlich deutlich zuversichtlicher, so das jüngste Umfrageergebnisse der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung.
Dann schauen wir noch auf Euro, deutsche Staatsanleihen und Gold.
Der Euro wird mit einem $1,1706 gehandelt, die Umlaufrendite von -0,53 auf -0,52% gestiegen und die Feinunze Gold kostet $1,890,05.
Vielen Dank, Claudia Werle, mit den Börseninformationen in Frankfurt. Die Bundesregierung will die personelle Ausstattung in den Altenheimen verbessern. Das Bundeskabinett billigte heute einen entsprechenden Gesetzentwurf. Dadurch sollen vom kommenden Jahr an tausende zusätzliche Stellen für Pflegehilfskräfte geschaffen werden. Martin Ganselmeier mit den Einzelheiten.
Das Gesetz soll am 1. Januar in Kraft treten. Dann können 20.000 neue Assistenzstellen in der Altenpflege und in der Kurzzeitpflege geschaffen werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht darin einen weiteren wichtigen Baustein, um Pflegekräfte zu entlasten und ihren Berufsalltag zu verbessern. Die Arbeit in der Pflege werde wieder attraktiver, wenn mehr Kolleginnen und Kollegen anpacken, betonte Spahn. Davon profitiere jedes Pflegeheim in Deutschland. Finanziert werden die 20.000 zusätzlichen Assistenzstellen nicht von den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen, sondern vollständig von den Pflegekassen, und zwar über einen Vergütungszuschlag. Außerdem sieht der vom Bundeskabinett gebilligte Gesetzentwurf weitere Erleichterungen für Pflegebedürftige vor. So können künftig etwa Hilfsmittel zur Inkontinenzversorgung unbürokratischer und ohne ärztliche Verordnung beantragt werden. Kritik am Gesetzentwurf kam von den Linken. Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte, der Gesetzentwurf ändere nichts am Grundproblem der Pflege, der schlechten Bezahlung.
Martin Ganselmeier, in der Altenpflege sollen mehr Stellen entstehen. Die Fleischindustrie steht am Pranger. Nachdem zahlreiche Corona-Infektionen noch einmal die überaus schlechten Arbeitsbedingungen der Branche ins Bewusstsein der Öffentlichkeit und Politik gebracht hatten, geht es heute weiter. Seit dem frühen Morgen war die Bundespolizei in 5 Bundesländern bei Razzien im Einsatz. Arbeitsunterkünfte und Geschäftsräume wurden durchsucht. Die Branche beobachtet für uns seit längerem Manfred Götzke. Und die Frage jetzt an ihn in Berlin: Illegale Leiharbeit heißt der Vorwurf. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Also illegale Leiharbeit an sich, die gibt es gar nicht. Illegal an den Fällen ist vor allem Folgendes. Die Menschen sind mit gefälschten Papieren nach Deutschland geschleust worden. Es handelt sich nämlich nicht, wie heute Morgen vielfach berichtet wurde, um rumänische Staatsbürger. Die können hier als EU-Bürger mit voller Freizügigkeit arbeiten, ob in Leiharbeit oder auch sonst. Sondern es geht hier vor allem um Ukrainer, Belarussen und wohl auch Kosovaren mit gefälschten rumänischen Pässen, wie mir Christian Meinhold, der Sprecher der Bundespolizei, heute erläutert hat.
Hintergrund ist, dass die Ermittler also hier ein Konstrukt aus verschiedenen Zeitarbeitsfirmen im Visier haben, bei denen die Hauptbeschuldigten 82 Personen schon nach Deutschland eingeschleust haben soll. Sie werden nach Deutschland eingeschleust, zum einen, indem sie mit EU-Dokumenten ge- oder verfälscht ausgestattet werden, sodass sie dann also hier als Schein-EU-Bürger entsprechend auch einer Arbeit nachgehen dürfen, und dann werden sie durch die Leiharbeitsfirmen in der fleischverarbeitenden Industrie eingesetzt.
In welchen Schlachtfirmen die dann letztlich eingesetzt werden, dazu wollte sich die Bundespolizei heute noch nicht äußern. Aber der Schwerpunkt der Ermittlungen und auch der Haupteinsatzort der Arbeiter, das ist Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Ja, und da hat, Überraschung, Überraschung, der größte deutsche Fleischkonzern Tönnies seinen zweitgrößten Standort.
Die schlechten Arbeitsbedingungen in der Branche, die sind ja seit langem bekannt. Inwieweit unterscheidet sich das jetzt qualitativ nochmal von dem schon Bekannten?
Ja, also die kriminelle Energie der Subunternehmer, die hat hier nochmal eine völlig andere Qualität, kann man sagen. Es geht ja jetzt um Menschen, die sich nicht legal in Deutschland aufhalten dürfen, die mit gefälschten Dokumenten hier sind, hier eingeschleust wurden. Und die sind dann natürlich noch viel abhängiger von dem Subunternehmer, von dem Schleuser, der sie hier nach Deutschland gebracht hat. Ähnlich wie bei den anderen Subunternehmen, die für Tönnies und Westfleisch und Co. Werkverträge angenommen haben, ist es auch in diesen Fällen wohl so, dass die Subunternehmer zum Beispiel die Wohnungen, die Unterkünfte gestellt haben für die Arbeiter. Auch das hat mir der Sprecher der Bundespolizei Christian Meinhold erklärt.
Hier wird vor allen Dingen für Wohnungen, für Unterkunft, für die ganzen Anmeldesachen, Fahrdienste, Betreuung, gegebenenfalls auch für die Beschaffung der Dokumente ein Teil einfach eingefordert. Das heißt, dass ein großer Teil oder ein nicht unerheblicher Teil von dem eigentlichen Lohn, der also an die Leiharbeitsfirma gezahlt wird, nicht bei den Arbeitern ankommt. Da können wir, glaube ich, schon für unsere Verhältnisse dann wiederum von einem Hungerlohn reden.
Ja, man kann davon ausgehen, dass bei den Ukrainern, Belarussen nochmal deutlich mehr Geld von dem Lohn, den die Fleischindustrie, den die Firmen an die Subunternehmer pro Person zahlen, dass das abgezogen wird, also mehr als zum Beispiel bei den rumänischen Staatsbürgern. Dementsprechend bleibt dann auch beim Subunternehmer noch ein größerer Teil hängen. Und das Ganze funktioniert ja auch nur deshalb, weil die Mindestlöhne in der Ukraine, in Belarus, natürlich nochmal geringer sind als zum Beispiel in Rumänien.
Wie ordnen Sie denn diese Razzia ein, nachdem die Branche ja schon seit dem Frühjahr unter politischem Druck auch steht, wird jetzt aufgeräumt in der Fleischindustrie?
Ja, es wird in der Branche definitiv aufgeräumt, aber dafür würde ich jetzt eher das Arbeitsschutzkontrollgesetz der Bundesregierung verantwortlich machen. Das sieht ja vor, dass ab 2021 Werkverträge in der Fleischindustrie verboten sein sollen. Das Ganze ist ja in erster Lesung vor knapp 2 Wochen im Bundestag debattiert worden. Diese Razzien, die scheinen mir davon völlig unabhängig zu sein. Der Bundespolizei sind in den vergangenen Monaten einfach vermehrt gefälschte Pässe, gefälschte IDs in der Schleierfahndung aufgefallen und man hat dann irgendwann festgestellt, hier geht es nicht um Einzelfälle, sondern hier geht es um kriminelle Strukturen. Aber es ist schon interessant, dass es hier wieder um Ausbeutung geht und wieder um die Fleischindustrie. Und dass es ja in dem Fall dann auch um harte, um kriminelle Machenschaften geht.
Danke, Manfred Götzke in Berlin mit Beobachtungen zur Fleischindustrie. Giga ist die Steigerung von Mega und Giga Factory, so nennt der US-Elektroautobauer Tesla selbstbewusst seine Fabriken. Eine neue davon entsteht gerade in der Nähe von Berlin und zwar in ziemlich schnellem Tempo. Vor weniger als einem Jahr hatte Tesla-Chef Elon Musk den Bau angekündigt. Inzwischen steht etwa schon ein Fünftel der Fabrik vor Ort. Stößt das nicht nur auf Begeisterung? Umweltschutzverbände und Anwohnergruppen finden, das geht alles viel zu schnell. Und heute gab es eine öffentliche Anhörung dazu. Unser Korrespondent in Brandenburg, Christoph Richter, hat sie verfolgt. Herr Richter, wie lief die Veranstaltung ab?
Naja, die Veranstaltung läuft noch und sie wird wahrscheinlich auch mehrere Tage laufen, weil die Stimmung ist sehr angespannt, emotional, zum Teil chaotisch. Sie hat erst mal 50 Minuten zu spät begonnen, weil die ganzen Einwender noch draußen standen und nicht reinkamen. 20 Tesla-Mitarbeiter sitzen auf dem Podium, haben bisher aber noch nicht gesprochen. Und das angespannte, die emotionale Stimme steigerte sich dann, als man auch einen Befangenheitsantrag dann gegen den Veranstalter, also den Leiter, den Moderator, wenn man so möchte, vom Landesamt für Umwelt gestellt hat, da er vorab im RBB formuliert habe, dass Einwände nichts Grundlegendes Neues gebracht hätten, die ja einer Genehmigung im Wege stehen würden. Also wörtlich heißt es da, es würde keine grundsätzlichen Genehmigungshindernisse zu erkennen sein, auch nicht aufgrund der eingereichten Einwendungen. Und das hat für ziemlich viel für Empörung gesorgt, deswegen man auch die ganze Veranstaltung schon mal unterbrochen hat. Eine Befangenheit wurde dann abgelehnt vom Landesamt für Umwelt. Und jetzt plant man, dass es bis Freitag, also vielleicht noch sogar nächste Woche stattfinden wird, weil es eben so umfangreich ist und weil man auch sehr, sehr, weil die Menschen auch sehr erhitzt sind über das Vorhaben von Tesla in Grünheide.
Ja, umfangreich in der Tat. Schon vorab gab es mehr als 400 Beschwerden gegen diese Fabrik. Worum geht es denn vor allem?
Na, es geht um drei Sachen. Es geht einmal um die Verkehrsbelastung, die Zerstörung der Artenvielfalt und der hohe Wasserbedarf. Aber das Letztere ist das Entscheidende. Dieser angepeilte Wasserverbrauch, wie ihn Tesla in seinem Antrag auch stellt, da geht es um 1,4 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Und das habe ich mal so umgelegt, das entspräche ungefähr dem Verbrauch einer Stadt von 20.000, 30.000 Einwohnern. Und da sagen Leute, wenn Tesla sagt, es sei modern, es würde E-Mobilität fördern und gleichzeitig diesen Wasserverbrauch beantragen, dann würde da etwas nicht stimmen. Und zudem hätte man das Gelände auch in einem Wasserschutzgebiet ausgewiesen. Also zwei Drittel sind in einem Wasserschutzgebiet. Und da ist man wirklich erbost darüber, dass sozusagen die Landesregierung das mit Tesla das so durchzieht. Und Elon Musk, der war ja kürzlich auch in Grünheide und der hat ja auch nochmal gesagt, er könne mit diesen Vorwürfen nichts anfangen und hat da ein bisschen lapidar gesagt, we are not in a dry region. Also es würden ja auch, wir sind nicht in einer trockenen Region, es ist keine Wüste, hier würden ja auch Bäume wachsen.
Auch die Landesregierung sieht die Probleme ja für eher geringfügig. Wie gerechtfertigt ist denn die Kritik der Umweltschützer?
Naja, wenn man von außen drauf schaut, dann bekommt man durchaus den Eindruck, dass die Kritik berechtigt ist, gerade wenn man sich den Wasserbedarf anschaut. Denn wir sind hier in einer sehr trockenen Gegend. Immer wieder werden auch Anwohner gewarnt. Also ihnen wurde es gerade verboten, auch im Sommer mit Trinkwasser die Gärten zu wässern. Und ein Blick auch in den Dürremonitor des Umweltforschungszentrums, des UFZ, lohnt sich da. Das weist die Region mit einer extremen Dürre aus. Und jetzt hat der Wasserverband Strausberg-Erkner hat ja gestern Abend auch da noch die Wassermengen genehmigt. Da heißt es aber immer wieder, das könne man jetzt tun, aber in Zukunft müsse etwas getan werden. Und Wasserexperten warnen, Tesla könne die ohnehin angespannte Lage der Verfügbarkeit von Grundwasser in der Region noch weiter verschärfen. Also man merkt an dieser Stelle, es gibt noch einigen Diskussionsbedarf.
Danke, Christoph Richter, live aus Brandenburg. Die Löhne sinken in der Corona-Krise, die Aktienmärkte legten im Frühjahr einen Absturz hin, haben sich aber wieder erholt. Was macht die ökonomische Unsicherheit also unterm Strich wohl mit den Vermögen der Deutschen und auch weltweit? Das untersucht die Allianz, die sich auch sonst in jedem Jahr die Vermögensentwicklung in mehr als 50 Ländern weltweit anschaut. Und wie sie das Krisenjahr prognostiziert, berichtet jetzt Brigitte Scholtes.
Das Pandemiejahr 2020 dürfte besser werden als zunächst befürchtet, sagte Ludovic Subron, Chefvolkswirt der Allianz, auf einer Videokonferenz.
Dieses Jahr wird natürlich schlechter, aber wiederum helfen Geld- und Fiskalpolitik, sodass die meisten Sparer die Krise wohl mit einem blauen Auge überstehen werden.
So hatten die Sparer im ersten Quartal wegen des Börseneinbruchs zwar deutliche Verluste erlitten, doch die dürften sie wegen der Hilfspakete schon wieder aufgeholt haben. Bis zum Ende des zweiten Quartals, so schätzt die Allianz, dürfte damit das Geldvermögen um 1,5% gegenüber 2019 gestiegen sein. Und auch das Gesamtjahr, ein Jahr also der tiefsten Rezession seit 100 Jahren, dürfte für die Sparer im Plus enden. Ohne eine dramatische Verschlechterung der wirtschaftlichen und gesundheitlichen Lage erwartet die Allianz sogar einen Zuwachs um 2,7%. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den knapp 60 untersuchten Ländern, sagte Subron.
Was sich in den letzten beiden Jahren schon andeutete, wird 2019 langsam zur Gewissheit. Der Aufholprozess der Schwellenländer ist ins Stocken geraten, bereits vor Corona.
Und mit Corona gilt das erst recht, vermuten die Autoren der Studie. 2019 war das Nettogeldvermögen pro Kopf in den Industrieländern 22 Mal so hoch wie in den Schwellenländern, zu denen die Allianz auch immer noch China zählt. Dabei hatten die Menschen in den Schwellenländern zwischen der Jahrtausendwende und 2016 kräftig aufgeholt. 2019 war ein Rekordjahr. Das globale Geldvermögen stieg so schnell wie seit 2005 nicht mehr und erreichte 192 Billionen Euro. Das waren knapp 10% mehr als ein Jahr zuvor. Gut 5 Milliarden Menschen leben in den knapp 60 Ländern, die die Allianz in ihren Vermögensbericht einbezieht. Von denen besaßen im vergangenen Jahr die reichsten 10%, etwa 84% des gesamten Vermögens. Die superreichen 1% der Menschen verfügen über fast 44%. Das entspricht einem durchschnittlichen Nettogeldvermögen, also ohne Immobilien, von 1,2 Millionen Euro. Das Vermögen der deutschen Sparer hat im vergangenen Jahr deutlich um gut 7% zugelegt. Im Schnitt besaß jeder Deutsche netto 57.100 Euro. Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich aber nur auf Rang 18. Die USA bleiben weltweit Spitze. Immerhin, wirkliche Aktienmuffel sind die deutschen Sparer in Zeiten niedriger Zinsen offenbar nicht mehr, sagt Arne Holzhausen, Leiter Versicherung und Vermögensmärkte bei der Allianz. Und das trotz der Börsenschwankungen.
Das ist auch, was wir erstaunlicherweise in der Krise gesehen haben, dass dieser scharfe Einbruch, den wir im Februar, März gesehen haben, nicht dazu geführt hat, dass viele sich zurückgezogen haben, sondern dass viele sogar gesagt haben, oh, das ist ja das erste Mal relativ günstiger Einstiegsniveau.
Bankeinlagen aber bleiben vorerst der Deutschen liebstes Sparprodukt.
Brigitte Scholtes berichtete, die Lufthansa verschärft ihren Sparkurs, nimmt mehr Flieger außer Betrieb als ursprünglich geplant. Und die TUI dampft ihren Winterreiseplan ein. Die steigenden Infektionszahlen weltweit machen die Hoffnungen der Reisebranche wieder zunichte. Thema in unserer heutigen Wirtschaftspresseschau.
Als eines der von Corona am schwersten getroffenen Unternehmen nennt die Frankfurter Allgemeine Zeitung die TUI. Abgesehen von Fluggesellschaften wie der Lufthansa haben nur wenige andere Konzerne mit so starken Einbußen zu kämpfen wie der Reiseanbieter aus Hannover, dessen Geschäft zwischenzeitlich komplett stillstand. Zwar ging es anschließend wieder bergauf, aber die jetzt bekannt gewordenen Kürzungen in der bevorstehenden Wintersaison zeigen, dass die Krise nicht durchgestanden ist. Für TUI hängt jetzt alles davon ab, dass spätestens im Sommer kommenden Jahres wieder ein annähernd normales Reiseprogramm möglich ist. Die Lufthansa, meint die Stuttgarter Zeitung, könne nur dann gestärkt aus der Krise hervorgehen, wenn sie schon jetzt wisse, welches Ziel sie ansteuere. Klar ist bisher nur, dass es länger dauern wird, bis sich eine neue Normalität abzeichnet. Klar ist auch, dass die neue Lufthansa deutlich kleiner sein wird. Alles andere ist, neben der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa und auf globaler Ebene, abhängig davon, wie sich die gesellschaftliche Debatte entwickelt. Die Zukunft der Tourismus- und der Luftfahrtindustrie ist nicht alleine von den Konzernlenkern zu lösen, sie ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Alle Fluggesellschaften, heißt es im Handelsblatt, rufen fast schon verzweifelt nach einem abgestimmten Vorgehen der Staaten beim Bemühen, die Pandemie einzudämmen. Doch Corona ist die Zeit des Nationalismus. Das erschwert die Erholung der Branche massiv. Kaum ein anderer Markt ist so stark reguliert wie der der Airlines und Flughäfen. Es ist an der Zeit, die Liberalisierung in der Luftfahrt endlich zu Ende zu bringen. Wie sehr der Regeldschungel aus der Zeit gefallen ist, zeigt sich gerade in diesen schwierigen Tagen. Eine andere Frage beschäftigt die neue Osnabrücker Zeitung. Wer wird bei der E-Auto-Batterietechnologie in 5 Jahren die Spitzenpositionen belegen? Japan und Südkorea liegen bei Know-how und Produktionskapazitäten derzeit weit vorne. Aber auch China hält mit. Ebenso Tesla. Der noch vor wenigen Jahren belächelte US-Newcomer lehrt mit seinen E-Mobilitätskonzepten die Autobranche das Fürchten. Erfreulich, dass gerade Bosch den Anschluss an die Spitzengruppe von Samsung und Panasonic nicht verloren hat.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Um 14.10 Uhr hören Sie hier nach den Nachrichten Deutschland heute. Die Kolleginnen berichten nochmal über die Razzien in der Fleischindustrie und insbesondere die Frage, warum Sachsen-Anhalt dabei im Fokus steht. Fürs Zuhören bis hierher dankt Ihnen recht herzlich Silke Hahn. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Sage Tschüss. Bis dahin.